Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über 1 Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 33. Der Podcast live von der Passion Pferd. Thema Fesselträger und Fesselträgerursprung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pferdemedizin heute. Unser Podcast ist mittlerweile in über 30 Folgen erschienen und Sie finden uns überall da, wo es gute Podcasts gibt, auf der Plattform Ihrer Wahl, entweder Spotify, Apple Podcasts oder Deezer. Und jede Folge beschreibt eine eigene Krankheit, ein eigenes Krankheitsbild, wie zum Beispiel Magengeschwüre oder Kolik, EMS. Wir haben eine Folge gemacht über Herpes-Viruserkrankungen oder Headshaking. Informieren Sie sich gerne und folgen Sie unserem Kanal. Hier erscheint auch immer ein QR-Code im Hintergrund. Einfach draufhalten, dann sind Sie direkt bei Spotify. Dies hier ist auch für uns eine Premiere, Podcast live. Wir stellen uns gleich auch noch näher vor. Also erst schon mal vielen Dank für Ihr Interesse, schön, dass Sie da sind. Und wir hoffen, dass wir Sie gut unterhalten können in der nächsten halben Stunde mit einem Thema, das die Pferdewelt, die Pferdebesitzerinnen und Besitzer doch sehr in Atem hält und sehr umtreibt und auch leider immer häufiger trifft. Es geht um den Fesselträger und Fesselträger-Ursprungserkrankungen. Und diese Strukturen spielen bei uns weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Bewegung und auch bei der Belastung des Pferdes. Sie geben Stabilität, Flexibilität und tragen auch maßgeblich dazu bei, dass unsere Pferde gesund und leistungsfähig bleiben. Fesselträgererkrankungen gehören zu den echten orthopädischen Herausforderungen in der Pferdemedizin. Von akuten Verletzungen bis hin auch zu chronischen Beschwerden. Sie sind oft sehr schwer zu erkennen, schwer zu diagnostizieren. Und die Diagnose ist in der Tat auch sehr komplex. Und gleichzeitig stellt uns auch das Thema vor viele Fragen. Wie entstehen überhaupt solche Probleme? Liegt es an der Zucht? Liegt es am falschen Reiten? Liegt es an der Haltung? Und wir sprechen gleich auch darüber, welche Ansätze gibt es bei der Behandlung? Und dafür haben wir hier die besten Experten heute gewonnen von der Tierärztlichen Hochschule. Einmal Professor Carsten Feige, Leiter der Pferdeklinik, und Professor Florian Geburek, Leiter der Chirurgie, ebenfalls von der Pferdeklinik Hannover. Am besten, Sie stellen sich selber vor.
Ja, vielen Dank, Frau Tenz, für die Einleitung, für schon eine Einleitung auch in das Thema zur Vorstellung unserer Personen. Die meisten kennen uns ja aus dem Podcast. Sie haben es gerade schon gesagt, ich leite die Pferdeklinik hier in Hannover, bin mit meinem Hauptgebiet Internist, aber der Spezialisierung geht üblicherweise eine Fachtierarztausbildung voraus. Die ist bei mir schon viele Jahre her, aber auch vor vielen, vielen Jahren waren die Fesselträgererkrankungen schon ein großes Thema bei den Sportpferden und das hat sich so gehalten. Wir sprechen aus dem Grund darüber. Und weil ich hauptsächlich internistisch aktiv bin, habe ich meinen Kollegen mitgebracht, Professor Florian Geburek. Er leitet bei uns an der Tierärztlichen Hochschule die Abteilung Chirurgie und Orthopädie und hat sich vor allen Dingen im Rahmen seiner wissenschaftlichen Arbeiten sehr intensiv mit Sehnenerkrankungen auseinandergesetzt. Und dazu gehört der Fesselträger auch. Und bevor wir loslegen, mache ich vielleicht mal einen Aufschlag, damit wir die Begrifflichkeiten definieren und wissen, wovon wir überhaupt reden, wo der Fesselträger überhaupt ist und was er für eine Funktion hat. Da Sie uns ja üblicherweise nur hören, können wir natürlich nie Bilder gebrauchen und deswegen muss ich Ihnen das beschreiben. Der Fesselträger beginnt praktisch im Bereich des Vorderfußwurzelgelenkes. Das kennen die meisten von Ihnen. Manchmal wird auch der Begriff Vorderknie gebraucht. Das ist nicht ganz richtig, aber zum besseren Verständnis vielleicht hier mindestens erwähnt. Und oft unterhalb des Vorderfußwurzelgelenkes beginnt das Röhrbein. Das ist Ihnen auch allen ein Begriff. Und das endet mit dem Fesselgelenk. Und genau auf der Rückseite dieses Röhrbeins, da befindet sich der Musculus interosseus medius. Das ist jetzt ein komplizierter lateinischer Name. Aber dieser Muskel ist zurückgebildet beim Pferd und hat sich zu einer Sehne umgebildet. Der hat nur noch beim Fohlen ganz wenige Muskelfasern und ist eigentlich als Sehne aktiv. Deswegen sprechen wir von Sehnenerkrankungen und beziehen da den Fesselträger mit ein. Dieser Muskel beginnt eben unterhalb des Vorderfußwurzelgelenks auf der Rückseite des Röhrbeins, zieht an der Rückseite des Röhrbeins zwischen den Griffelbeinen entlang und setzt dann an den Gleichbeinen, das sind zwei kleine Knochen an der Rückseite des Fesselgelenkes, an und setzt sich dann fort auf die vordere Seite des Fesselgelenks. Sie merken, ein ganz kompliziertes Konstrukt, das auch, wenn wir das unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten erklären, noch viel komplexer ist. Aber ich glaube, das sollte der Einstieg sein, dass Sie wissen, wovon wir reden. Also eine Sehne an der Rückseite des Röhrbeins. Damit beschäftigen wir uns in der nächsten halben Stunde. Funktion ist Stabilisierung des Fesselgelenkes. Und ich glaube, wir werden gleich noch mehrfach darauf eingehen, wie stark das Fesselgelenk unter Belastung sowohl im Springsport wie auch im Dressursport und natürlich auch im Freizeitsport belastet ist. Das war meine Einleitung. Jetzt gebe ich zurück an Frau Tenz.
Ja, wunderbar. Wer sich noch nicht in unserer Runde vorgestellt hat, ist Professor Geburek, Florian Geburek. Sie leiten die Orthopädie. Sie sehen im Grunde im klinischen Alltag häufig Probleme, Erkrankungen des Fesselträgers. Da ist zunächst einmal die Frage, wie entsteht überhaupt eine Erkrankung des Fesselträgers und was sind die Ursachen dafür?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier mit dabei zu sein und betreibe Orthopädie und orthopädische Chirurgie mit Leidenschaft seit über 20 Jahren. Und in der Tat, ja, wir sehen häufig Erkrankungen dieser Struktur. Und ja, wir haben natürlich im Gegensatz zu uns Menschen eine ganz anderen Aufbau der Gliedmaße. Die Gliedmaße ist reduziert auf einen Strahl und wir haben eben diese typische Überstreckung. Und bei dieser Überstreckung nimmt der Fesselträger die größte Last auf. Das heißt, über 50% des sogenannten Lastmoments, wenn man das mal mechanisch ausdrückt, wird vom Fesselträger aufgenommen. Und er agiert ein Stück weit an dieser Stelle wie eine Feder, muss man sagen. Das heißt, er nimmt Energie auf und gibt sie dann nachher wieder ab. Und an dieser Stelle wird er natürlich extrem beansprucht.
Das klingt sehr mechanisch. Der Aufbau des Fesselträgers, haben wir gerade gehört, ist komplex. Warum erkrankt der Fesselträger so häufig?
Ja, er gehört natürlich zu den Sehnen und im Vergleich zu anderen Sehnen ist er ein bisschen anders aufgebaut. Das heißt, viele von Ihnen kennen die Partnersehnen gut, die oberflächliche und tiefe Beugesehne, die ganz in der Nähe, da am Mittelfuß im Röhrbeinbereich verlaufen. Und dieser Fesselträger hat so einige Besonderheiten, die in die Richtung gehen, dass er etwas anders aufgebaut ist. Das heißt, er hat muskuläre Bestandteile, er hat Fettbestandteile und es laufen viel mehr Nerven als in den benachbarten Sehnen in ihm. Und er hat am Ende auch etwas weniger Kollagen 1. Und dieses Kollagen vom Typ 1 ist ein außerordentlich elastisches Kollagen, das in höherem Maße in der oberflächlichen Beugesehne anzutreffen ist und in geringerem Maße im Fesselträger. Und diese Eigenschaften führen ein Stück weit dazu, dass er sich anders verhält, wenn er beansprucht wird. Das heißt, er wird mechanisch anders belastet als andere Sehnen und er ist etwas anders zusammengesetzt. Und deshalb ist er im Fokus, wenn wir Pferde beanspruchen, wenn wir sie belasten.
Kann man die Probleme des Fesselträgers unterscheiden? Also gibt es da unterschiedliche Regionen, die häufiger betroffen sind? Oder sagt man, Fesselträger ist gleich Fesselträger und ist doof?
So. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, man kann ihn ganz einfach im Wesentlichen in drei Abschnitte einteilen. Und vielen der Zuhörer ist sicherlich der Begriff Fesselträger Ursprungserkrankung sehr vertraut. Aber das ist nicht die einzige Region, die erkrankt, sondern es gibt auch den Fesselträgerkörper. Das ist so das mittlere Drittel. Und dann teilt er sich auf in zwei Schenkel, die dann an den Gleichbeinen, die mein Kollege eben bereits eingeführt hat, ansetzen. Und diese Schenkel bilden auch eine eigene Erkrankungsentität. Und hier gibt es natürlich auch Unterschiede ein Stück weit im Verlauf und im Vorkommen.
Und jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, ob hier unter uns Dressurreiterinnen sind oder Dressurreiter oder Springreiter, Freizeitreiter, Distanzreiter. Die Frage stellt sich natürlich, Fesselträgererkrankungen, tauchen die bei einigen Rassen besonders häufig auf und sind auch unterschiedliche Disziplinen häufiger betroffen als andere?
Definitiv. Wir haben ein recht hohes Vorkommen bei den Vollblut-Rennpferden, die hier bei uns in der norddeutschen Tiefebene nicht ganz so eine große Rolle spielen, allerdings natürlich in England von großer Bedeutung sind und auch in anderen europäischen Ländern. Das ist also sicherlich ein Nutzungstyp und damit verbunden auch eine Rasse, wo die Fesselträgererkrankungen häufig sind. Aber darüber hinaus auch bei unseren Dressur- und Springpferden ein sehr häufiges Vorkommen dieser Erkrankung. Und dann gibt es natürlich, wie eben schon angerissen, einige Besonderheiten. Also insbesondere unsere Dressurpferde haben vielfach Erkrankungen des Fesselträgerursprunges an der Hintergliedmaße.
Und jetzt ist es ja auch leider so, dass unsere Pferde nicht sprechen können. Das wünschen wir uns ja eigentlich häufiger. Die können nicht sagen, ah, es tut weh und es ist genau das, was schmerzt, sondern sie sind lahm eines Tages. Gibt es besondere Hinweise, die auf die Symptome hindeuten, dass es sich um eine Fesselträgererkrankung handelt, oder ist es erstmal sehr diffus?
Ja, das ist eine große Herausforderung in der Orthopädie an vielerlei Stelle, dass eben die Pferde nicht in unserer Sprache mit uns kommunizieren. Und an dieser speziellen Stelle des Fesselträgerursprungs ist es dann auch leider so, mein Kollege hat das eben erläutert, dass der Fesselträgerursprung sehr versteckt lokalisiert ist. Das heißt, wenn er denn anschwillt, wie das bei akuten Problemen eben häufig der Fall ist, dann merkt man das zunächst mal gar nicht so gut. Das heißt, das, was zunächst mal auffällt, ist dann eben ein Nachlassen der Leistung beziehungsweise eine Lahmheit. Und mit etwas geübtem Blick kann man Hinweise erlangen, wenn man ein Pferd zum Beispiel auf der Kreisbahn arbeitet, dass es in diese Richtung gehen könnte. Aber dann brauchen wir mehr. Das heißt, dann brauchen wir neben dem detaillierten Anschauen und Abtasten auch noch die strategisch angewendeten diagnostischen Betäubungen, die Sie alle auch sicherlich, wenn Sie Reiter, Reiterin sind, einmal kennengelernt haben, und natürlich auch bildgebende Verfahren. Das heißt, am Ende führen uns in vielen Fällen die entscheidenden Bilder und die Verortung des Schmerzes an die richtige Stelle zum Ziel.
Vielleicht können wir da nochmal darauf hinweisen, oder? Üblicherweise, wie der Florian das gesagt hat, der Tierarzt wird, wenn das Pferd erste Lahmheitsanzeichen zeigt, natürlich eine orthopädische Untersuchung durchführen, die in erster Linie aus dem Betasten der Gliedmaße besteht. Aber der Fesselträgerursprung, der ist, wie gesagt, so versteckt, dass der häufig dieser Palpation, also dem Betasten, gar nicht wirklich gut zugänglich ist. Das macht die Diagnostik schwer. Deshalb ist häufig eine zusätzliche Diagnostik, Florian, du wirst es gleich besser erklären können, mit Ultraschalluntersuchungen oder weiterer bildgebender Diagnostik oder eben den diagnostischen Anästhesien notwendig. Das ist also eine durchaus anspruchsvolle Diagnose. Nicht selten ist der Knochen, also da, wo der Fesselträgerursprung ist, von dem wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, mitbeteiligt. Und dann ist sogar eine Röntgenuntersuchung zum Teil unumgänglich, um das Ausmaß des Schadens tatsächlich beurteilen zu können.
Eine kleine Frage zu der bildgebenden Diagnostik. Welches Verfahren ist am besten geeignet? Also MRT, CT, Szintigraphie, ich höre auch ein bisschen Katsching im Hintergrund. Also was würden Sie empfehlen, um der Diagnose am besten auf die Spur zu kommen?
Inzwischen das Zugpferd in der Praxis und Klinik ist natürlich der Ultraschall, beziehungsweise der Ultraschall und das Röntgen. Aber wir müssen leider eine Klammer darum setzen, wenn es wirklich um Präzision und Genauigkeit geht, dann brauchen wir durchaus den MRT. Der hat also die höchste Aussagekraft, die auch korreliert mit dem mikroskopischen Bild. Das ist natürlich ganz toll. Aber der Ultraschall, weil er so schön einfach anzuwenden ist und weil er mit ein paar Tricks doch recht gute Aussagen liefert, spielt eine sehr große Rolle.
Sie hören es gerade im Hintergrund. Wir produzieren unseren Podcast heute live auf der Passion Pferd. Das erklärt die ganzen Geräusche. Die Messehalle 19 ist gut gefüllt und viele Besucherinnen und Besucher sitzen hier im Zuschauerraum und hören uns zu. Wir sprechen über das Thema Fesselträger, Fesselträgerursprung. Und da gibt es natürlich auch noch eine wichtige Frage, dass alles wieder besser wird.
Bevor wir das besprechen, kommen wir vielleicht nochmal zu der Symptomatik zurück, weil da haben wir noch nicht alles besprochen. Wir haben gesagt, eben der Fesselträger hat unterschiedliche Funktionen, hat einen ganz komplexen Verlauf. Dementsprechend können unterschiedliche Teile erkranken. Die äußern sich in einer vergleichbaren Symptomatik, aber wir können vielleicht unterscheiden zwischen denjenigen Erkrankungen, die ganz frisch sind, die akut sind, die nach einer Sportveranstaltung oder nach anstrengendem Training entstanden sind, gegenüber solchen, die sich über eine lange Zeit entwickelt haben, also sogenannte chronische Probleme, die neben den akuten bestehen, weil Sie es gerade sagen, üblicherweise hören wir, wenn wir den Podcast aufnehmen, Hufgetrappel im Hintergrund. Das ist das eine. Heute haben wir hier eine richtig laute, lebhafte Kulisse. Das ist für uns auch sicherlich neu. Aber Florian, vielleicht den Unterschied zwischen akuter und chronischer Erkrankung, was die Symptomatik angeht und auch das diagnostische Vorgehen.
Das ist eine sehr wesentliche Unterscheidung, in die man gleich einpreisen kann die Vorder- und Hintergliedmaße. Das heißt, wir müssen im Hinblick auf die Behandlung und auch die Aussicht auf Wiederherstellung, auf Verbesserung, das werden wir sicherlich auch nachher noch tangieren, gut unterscheiden, ob es eben ein frisches Problem an der Vordergliedmaße ist. Da können wir zunächst mal auch mit dem Ultraschall vielfach sehr viel einfacher eine gute Diagnose stellen und wir haben eine bessere Chance, dass das wieder in Ordnung kommt. Und bei den chronischen Erkrankungen spielt sich letztlich so eine Art Zyklus ab aus Reparatur des Schadens durch den Körper oder durch unsere Behandlung verbessert und dann einen kleinen Rückfall. Das kann sehr lokal begrenzt sein. Am Ende entsteht auf jeden Fall Narbengewebe und durch dieses Narbengewebe entsteht natürlich auch letztlich ein raumfordernder Prozess. Das heißt, es wird letztlich immer enger an der Stelle und das ist für das Pferd außerordentlich unangenehm. Es kommt dann auch irgendwann ein sogenannter neuropathischer Schmerz hinzu. Das heißt, Nerven werden eingeklemmt, eingequetscht und das führt dann zu solchen chronischen Lahmheiten. Also durchaus ein wichtiger Unterschied, gerade am Fesselträgerursprung.
Da müssen wir vielleicht noch was ergänzen. Wir haben jetzt immer von der Vordergliedmaße gesprochen. Wir haben jetzt von den akuten und den chronischen Verläufen gesprochen, aber letztendlich kommt die Erkrankung natürlich auch an der Hintergliedmaße vor. Und der Fesselträger an der Hintergliedmaße verläuft natürlich vergleichbar zu dem an der Vordergliedmaße zwischen Sprunggelenk und Fesselgelenk. Also auch da wieder an der Rückseite des Röhrbeins entlang. Und vielleicht können wir da noch ein Wort zu verlieren. Was ist der Unterschied zwischen Vordergliedmaße und Hintergliedmaße?
Ja, an der Stelle gibt es eine wichtige Nachbarstruktur. Und zwar haben wir vorne über das Vorderfußwurzelgelenk gesprochen, das ganz in der Nähe liegt. Zum Glück etwas seltener erkrankt bei den meisten Pferdetypen. Und an der Hintergliedmaße gibt es sowas Ähnliches. Das ist die Hinterfußwurzel, also das Sprunggelenk. Und gerade das unterste Sprunggelenk hat also eine sehr, sehr enge räumliche Nähe, enge anatomische Nähe zum Ursprung. Wir wissen inzwischen sogar, dass kleine Aussackungen des untersten Sprunggelenkabteils direkt kommunizieren mit dem Fesselträgerursprung. Und am Ende kommt man dahin, dass bei allem Wunsch, Schmerzen genau zu verorten und eine Diagnose möglichst anatomisch präzise zu stellen, dass es funktionelle Einheiten gibt. Und hier funktioniert letztlich das Sprunggelenk in einer funktionellen Einheit gemeinsam mit dem Fesselträger, sodass wir diese nachbarschaftlichen Strukturen nicht aus dem Auge lassen dürfen. Wenn man hier einmal kurz den Ausblick auch auf den Rennplatz wagt, wir wissen, dass beim Rennpferd die Erkrankungen des Fesselträgers auch häufig vergesellschaftet sind mit anderen zum Teil wirklich fatalen Erkrankungen wie Knochenbrüchen am unteren Röhrbein oder auch Knochenbrüchen der Gleichbeine. Also es ist immer wieder wichtig zu schauen, wie diese Strukturen auch interagieren und zusammen funktionieren.
Wir haben gerade über die Diagnostik gesprochen, da müssen wir vielleicht nochmal zurückgehen. Ich sehe hier gegenüber von uns gibt es einen Stand Constit. Das ist eine Firma Continental, die einen Hufschuh entwickelt hat, der in Zukunft vielversprechend zur Lahmheitsdiagnostik eingesetzt werden kann. Daneben haben wir Ganganalysesysteme, die wir auch bei uns an der Tierärztlichen Hochschule nutzen, wie diesen Schuh auch. Da sind wir an der Entwicklung beteiligt gewesen. Und da ist die Frage, das sind ja wenig invasive diagnostische Hilfsmittel im Vergleich zu einem Röntgenbild oder einer Leitungsanästhesie. Können wir da in Zukunft damit rechnen, dass solche Ganganalysesysteme vielleicht dazu geeignet sind, Krankheiten oder der Fesselträgererkrankung im Vorfeld durch einen beispielsweise asymmetrischen Gang zu erkennen und dann prophylaktisch, also vermeidend, aktiv zu werden?
Ja, jetzt kommt ein alter Pferdeorthopädentraum ins Spiel. Und der zielt darauf ab, dass wir ja, letztlich über unsere Sinne, und letztlich stellen ja die objektiven Verfahren der Bewegungsanalyse wie der Kraftmessschuh oder auch optische markerlose Systeme eine Verlängerung unserer Sinne dar, um das einfach auszudrücken. Und es liegt in der Tat jetzt auf dem Elfmeterpunkt, dass wir in den nächsten Dekaden hier diesem Traum näher kommen werden. Das heißt, anhand der Silhouette des Pferdes, anhand der Auf- und Abbewegungen von anatomischen Landmarken am Pferdekörper, anhand von Gelenkwinkeln und Bodenreaktionskräften, eben individuelle Bewegungsmuster werden herausarbeiten können, die uns dann hinleiten auf eine Früherkennung von bestimmten Erkrankungen. Und vielleicht mal als Beispiel, es gibt eine alte Faustregel, dass eben an der Longe eine Fesselträger-Ursprungserkrankung, wenn die Gliedmaße außen geführt wird, deutlicher als Lahmheit ins Auge fällt. Das trifft nicht immer zu, aber das werden wir jetzt gut prüfen können. Und es zeigt sich jetzt schon ab, dass zum Beispiel der intuitive Glaube, dass wenn ein Pferd an der Longe gearbeitet wird, die innere Vorderhand stärker belastet wird, dass das nicht stimmt, sondern dass die äußere Vorderhand stärker belastet wird. Und das sind alles Erkenntnisse, wo dann irgendwann unsere Sinne, unser Gehirn, unser Auge an eine Grenze kommen und wir genau mit diesen Tools weiterkommen, und zwar auch im Sinne einer Früherkennung und vielleicht Prophylaxe.
Und trotzdem ist die Diagnose Fesselträger eben ein Schreckgespenst. Jeder, der ein Pferd im Stall hat, macht sich Sorgen, dass einen das mal treffen könnte. Was sind denn die Risikofaktoren und die Ursachen dafür? Und was kann ich tun, um das zu vermeiden?
Risikofaktoren sind sicherlich im Wesentlichen zunächst einmal zwei. Einmal die überbordende Belastung eines Pferdes. Das muss man so offen natürlich ansprechen. Das heißt, wir sollten immer unsere Pferde mit Augenmaß belasten und sie gut in die Belastung führen, also gut heranführen. Alles, was man im Sport eben braucht, ein gutes Dehnen, ein gutes Aufwärmen, wie bei uns, ist dort wichtig. Darüber hinaus sollten wir aber auch durchaus einmal den Pferdetypus, das Exterieur, anschauen, denn dort gibt es einige veranlagende Faktoren, die eine große Rolle spielen. Es gibt also einmal natürlich hinsichtlich des Gebäudes, des Exterieurs des Pferdes veranlagende Momente, um hier nur ein paar zu nennen, eine überlange Fessel, ein sehr langes Fesselbein.
Ja, gerade der Trend geht in der Zucht, oder beziehungsweise auch mittlerweile erkannt wurde, dass die Zucht hier vielleicht ein bisschen nachkorrigieren sollte.
Unbedingt. Und damit einhergehend eben auch ein zu geringer Dorsalwinkel, also vorderer Gelenkwinkel des Fesselgelenkes. Also wenn der immer kleiner wird, dann ist das Pferd einfach gesprochen durchtrittig. Und dann wird natürlich dieser Fesselträger viel mehr belastet, als wenn sich die Fessel doch tendenziell ein bisschen mehr säulenförmig unter den Schwerpunkt der Gliedmaße versammelt, in Anführungsstrichen. Und damit einhergehend findet man dann vielfach auch einen vergrößerten Tarsalwinkel, also einen vergrößerten vorderen Sprunggelenkswinkel. Das sind so Phänomene, die man dann vielfach schon mit einem geübten Auge früh erkennen kann. Und es gibt in der Tat auch bestimmte Pferderassen, die eine Disposition, das heißt eine genetische Veranlagung oder zumindest eine Erblichkeit aufweisen.
Welche wären das?
Sehr im Fokus steht an dieser Stelle immer eine Pferderasse, ein Pferdetyp, der hier in Deutschland eher etwas exotisch ist, das ist der Peruano Paso. Hier gibt es tatsächlich eine nachgewiesene Erblichkeit von einem Phänomen, das DSDL genannt wird, also ein Phänomen, das man als Veranlagung zur Degeneration von Verschleiß betrachten kann. Und das Ganze liegt daran, man kann das einfach so abgreifen, dass Pferde, die derart betroffen sind, nicht durch Ruhe und kontrollierte Bewegung zur Ruhe kommen, sondern es schreitet immer weiter voran. Und dieses Phänomen wird auch gemutmaßt in einigen Linien der Warmblutzucht. Das ist aber nicht zu Ende beforscht. Und es gibt auch beim Quarterhorse Phänomene, die eine, ich nenne das jetzt einfach, Bindegewebsschwäche inkludieren, wo auch der Fesselträger ein besonderes Augenmerk verdient.
Eben, Florian, das ist die reine Erblichkeit, die wir jetzt besprochen haben. Aber es gibt natürlich auch eine sogenannte Prädisposition, das heißt eine Veranlagung einer Erkrankung zu entwickeln. Und das ist keine Erbkrankheit in dem Sinne, sondern wenn wir in der Zucht zum Beispiel Pferde, die sehr starken Raumgriff haben, in der Dressur Welt ist, was ja extrem positiv bewertet wird. Wenn wir die züchten, dann führt das automatisch dazu, dass der Fesselträger, das Fesselgelenk mehr belastet werden und dann die Risiken einer solchen Erkrankung mehr in Erscheinung treten können. Also nicht nur die tatsächliche Erblichkeit bei den gerade genannten Pferden ist hier maßgeblich, sondern auch die Zuchtziele, die wir haben gerade schon die Fesselung besprochen. Wir haben eine Durchtrittigkeit besprochen, sicherlich eher bei älteren Pferden in Betracht, das steile Sprunggelenk. Das sind alles Faktoren, die dazu beitragen können, dass das Risiko von solchen Fesselträgererkrankungen höher ist. Wir sehen das bei Dressurpferden um ein Vielfaches höher als bei nicht so stark sportlich genutzten Pferden, die im Freizeitbereich genutzt werden. Da ist der Faktor 2- bis 3-mal höher bei Dressurpferden, weil die eben in Bezug auf Leistung und auf einen starken Raumgriff gezüchtet werden.
Und jetzt steht die Diagnose im Raum, Fesselträger, Schaden, so heißt es ja landläufig. Gibt es konservative Behandlungsmethoden und wie effektiv sind die überhaupt?
Ja, es gibt eine Vielzahl konservativer Ansätze. Das bedeutet Ansätze, bei denen keine Operation im engeren Sinne erforderlich ist. Und grundsätzlich kann man wie bei allen Sehnenerkrankungen davon ausgehen, dass es klug ist, das Ganze auf mehrere Säulen zu platzieren. Und eine Säule, die auch sehr unumstritten ist, ist und bleibt die kontrollierte Bewegung. Und darunter versteht man nicht ein Einsperren über Monate in einer Box, aber darunter versteht man, dass das Pferd eben so bewegt wird, dass wir das Ausmaß der Bewegung kontrollieren
mit
können.
Mit oder ohne Reiter?
Am Anfang sicherlich ohne Reiter, aber im Verlaufe der Rehabilitation, und die nimmt nun vielfach einen längeren Zeitraum in Anspruch, dann durchaus auch mit Reiter. Das wäre eine Säule. Darüber hinaus eine andere Säule, besonders im ganz akuten Fall, im frischen Fall, sind die örtlichen Injektionen. Das heißt, Spritzen genau in den Bereich der Schädigung. Und da sind gerade in den letzten 15 Jahren intensiv beforscht worden die regenerativen Therapeutika. Darunter versteht man eben Blutprodukte aus dem körpereigenen Blut und auch smarte Zellen. Das sind MSCs, sogenannte Stammzellen, die eben auch aus dem Pferd, das betroffen ist, gewonnen werden können oder auch von anderen Pferden genutzt werden können. Da an dieser Stelle hatten die Pferde immunologisch, das heißt hinsichtlich der Verträglichkeit, einen großen Vorteil. Sie vertragen nämlich diese Zellen auch von anderen relativ gut. Da sind wir bei der zweiten Säule und ein Stück weit natürlich verbunden mit der kontrollierten Bewegung ist auch eine sehr sorgfältige Beschlagsanpassung und auch eine regelmäßige, im korrekten Zeitpunkt erforderliche Beschlagsanpassung sinnvoll.
Da sind wir schon bei der Rehabilitation letztendlich, also das Management dieser Pferde mit den Erkrankungen. Aber vielleicht kannst du noch kurz darauf eingehen, was ist der Unterschied im therapeutischen Ansatz bei Pferden, die ein akutes Problem haben, also wo es gerade frisch entstanden ist, und solchen, die eben schon diese langwierige Erkrankung haben. Es ist gerade schon ein bisschen gesagt worden, aber ich glaube, das ist das, was Sie wissen müssen. Wie manage ich ein Pferd, das gerade frisch erkrankt ist? Und wie manage ich eines, das dieses Problem schon seit Monaten oder Jahren hat?
Ja, in der Tat. Bei den Pferden, bei denen das Problem sehr lange besteht, stehen wir häufig vor der Herausforderung, dass einfach der persistierende chronische Schmerz ein echtes Thema ist. Und da gibt es sicherlich auch nach wie vor den Ansatz, hier mithilfe einer Stoßwellenbehandlung aktiv zu werden. Interessant ist, auch wenn sie in aller Munde ist, dass wir nicht genügend im Detail wissen, trotz 20, 30 Jahren Forschung, über die Wirkung der Stoßwelle. Aber es ist davon auszugehen, dass ein Teil tatsächlich eine Schmerzbehandlung ist, dass also ganz feine Nervenendigungen durch diese Stöße betäubt werden und so vielleicht zu einer Besserung führen. Und wenn das Problem weiterhin bestehen bleibt, sind vielfach dann doch tatsächlich chirurgische Interventionen erforderlich, das heißt chirurgische Maßnahmen. Und da eignet sich besonders gut die Hintergliedmaße als Beispiel, weil es an der Hintergliedmaße häufig zu einem Tunnelproblem kommt. Es wird zu eng im Zelt. Das heißt, es entsteht dort ein Problem, weil das Tunnelsystem bestehend aus den Griffelbeinköpfen, dem Röhrbein und einer sehr kräftigen Faszie dieser Schwellung des Fesselträgers zu viel Widerstand bietet, sodass es dann per Narbengewebe auf den Fessel, also auf die Nerven drückt. Und man kann einerseits Erleichterung schaffen, indem man diese Faszie durchtrennt. Das nennt sich dann Fasziotomie. Aber inzwischen hat sich gezeigt, dass das für sich genommen vielfach nicht reicht. Und dann bleibt vielfach nur der sogenannte hohe Nervenschnitt, der dann eine verhältnismäßig gute Linderung verschafft. Es muss aber sehr individuell im Einzelfall entschieden werden. Warum? Weil eben die eingangs genannten Stellungsauffälligkeiten eine große Rolle spielen. Denn wenn wir schon eine starke Durchtrittigkeit haben, dann nehmen wir dem Pferd den Schmerz als Schutzfunktion und dann kann es dann auch mal sehr ungünstige Entwicklungen geben.
Professor Geborek, Sie hatten vorhin schon angeschnitten, es gibt einen Rehabilitationsplan. Vielleicht können Sie uns ein Beispiel geben, wie der in etwa aussieht und wie es aufgebaut sein könnte.
Ja, es drapiert sich bei dem Rehabilitationsplan zunächst mal alles eben, um diese kontrollierte Bewegung auch umzusetzen. Nehmen wir mal an, wir haben es zu tun mit einem frischen Rückfall oder einer ganz frischen Fesselträger-Ursprungserkrankungen, haben uns entschieden, dort auch örtliche Injektionen vorzunehmen. Dann brauchen wir sicherlich zunächst mal so ungefähr 10, 14 Tage, solange eben die ganz akute Entzündung andauert. Das kennt jeder auch von der Wintergrippe. Da brauchen wir dann wirklich mal Boxenruhe und nehmen das Pferd dann eben nur zum Putzen vor die Box. Und dann wird es aber alsbald losgehen mit dem Führen an der Hand oder auf entsprechenden Laufbändern. Oder aber auch später, wenn wir entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung haben. Und zum Glück steigt nun auch die Anzahl der professionell geführten Reha-Zentren fürs Pferd. Das ist und war nach wie vor ein großer Engpass beim Pferd. Dann kann auch durchaus der Aquatrainer, also das Unterwasserlaufband mit einer niedrigen Füllhöhe, mit ins Spiel kommen. Und ganz entscheidend ist dann eben in regelmäßigen Abständen, die so ein Stück weit etwas zu tun haben mit den typischen Phasen, den biologischen Phasen der Abheilung, das Pferd auch wieder zu untersuchen, erneut zu kontrollieren, Stichwort Ultraschall, das geht recht zügig und einfach, oder auch mal der MRT, um zu schauen, wie weit wir uns denn hinauswagen können, wie weit wir uns aus dem Fenster lehnen können und mehr dem Pferd abverlangen können. Entscheidend ist, dass die Ausheilung von Bindegewebe, von Sehnengewebe, von Narbenbildung dann besser wird, wenn wir mechanisch den neuen Kollagenfasern, die da eine große Rolle spielen, ein bisschen vorgeben, wo der Hammer hängt. Also wenn wir ihnen zeigen, in welche Richtung sie sich eben ausrichten sollen. Deshalb ist eben die klug angewandte Bewegung ein wichtiger Punkt. Und inzwischen kommen natürlich auch noch neue Daten zu anderen Maßnahmen hinzu, zu denen wir früher nichts wussten. Wir müssen natürlich auch das Gesamtpferd im Blick behalten, müssen auch schauen, dass in so einer Reha-Phase eben gerade die tiefe Rückenmuskulatur nicht total zurückgeht. Und da sind sicherlich auch solche Einrichtungen, an die man zunächst gar nicht denkt, wie die sogenannten Balance Pads und anderes, was jetzt hier zu weit führen würde, eine sinnvolle Maßnahme. Also es muss ein wohl abgestimmtes Reha-Programm sein und hier kann ich nur empfehlen, dann auch Kontakt zu halten mit dem Tierarzt und ein gutes Dreiergespann zwischen einem professionellen Reha-Betrieb und dem Tierarzt und dem Eigentümer zu finden.
Und bevor ich zu der entscheidenden Frage komme, ob Pferde mit Fesselträgerschaden wieder reitbar sein werden, doch noch eine Frage zur Prävention. Was kann ich tun als Besitzerin, als Besitzer, um überhaupt Erkrankungen des Fesselträgers zu vermeiden?
Ja, es ist eben schon einmal angeklungen, dass wir die Grundregeln bei jeder sportlichen Aktivität beachten, dass wir Pferde nicht ad hoc überfordern, sondern schauen, dass wir eben sukzessive, schrittweise unser Pensum wieder aufbauen, wenn wir eine Pause eingelegt hatten, dass wir Pferde angemessen aufwärmen, dass wir bei Pferden, die so ein bisschen angezählt erscheinen, aufgrund des Gebäudes da noch einmal umsichtiger sind. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Und auch, und das können wir von den Altvorderen lernen, dass wir immer wieder einen guten Blick haben für frühe Veränderungen. Das heißt, durchaus auch mal ein bisschen abtasten und anschauen, was dort los ist.
Sicherlich wichtige Punkte, die Bodenbeschaffenheit. Jetzt gibt es ja Theorien, dass man sagt, okay, die Pferde dürfen nicht mehr auf so immer den gleichen Böden laufen, man soll viel Abwechslung bieten. Oder ist das eher schädlich und soll man schon die moderne Technik und, ich sag mal, die tollen Ebbe-Flut-Sandplätze eher bevorzugen statt der gute Geländeritt?
Ja, das ist ein wichtiger und guter Punkt. Also die Wahrheit liegt tatsächlich in der Mitte. Das heißt, Der Untergrund sollte vorzugsweise, gerade wenn wir sportlich unterwegs sind, schon eine gewisse Konsistenz aufweisen. Also damit meine ich, dass er eine konstante Konsistenz hat. Was sicherlich nicht schön ist, wenn wir eine absolut ungepflegte Reitbahn, einen ungepflegten Platz haben, wo wir in einer Ecke die Pfützen vom letzten Starkregen haben und das Pferd fast die Eisen verliert und der anderen Seite ist schon alles abgetrocknet. Das ist sicherlich unglücklich. Das heißt, während des reiterlichen Einsatzes eher eine Konstante, weil die Ad-hoc-Umstellung, das kennen wir alle, wenn wir ins Schlagloch treten beim Lauf um den Maschlee, das ist sicherlich für kein Band, für keine Sehne gut. Und dann spielt natürlich die Konsistenz im engeren Sinne vom Untergrund eine Rolle. Das ist eine Wissenschaft natürlich für sich. Es sollte hier der Boden nicht zu tief sein. Also der sehr tiefe, sehr nasse Sandboden ist sicherlich nicht gut. Aber ein leichter Sandboden, der nicht zu große Dysbalance hervorruft zwischen Stoßdämpfung auf der einen Seite und ja einem Verlust der Wucht, des Impulses, wie man das nennt, auf der anderen Seite, das ist ein guter Mittelweg.
Bei uns im Stall gab es mal einen Patient mit der Diagnose Fesselträger und die Regeneration dauerte dann doch etwas länger eigentlich, also wie Sie es vorhin beschrieben hatten, Professor Geborek. Aber ich sah dieses Pferd dann schon nach 3 Wochen wieder an der Longe herumtoben, zwar ohne Sattel, aber mit Reiter. Und die Besitzerin sagte, ja, ich konnte ihn einfach nicht mehr ruhig in der Box halten. Und ich konnte es nicht mehr ertragen, das arme Pferd. Was sind die häufigsten Fehler, die wir Patientenbesitzer, also wir Pferdebesitzerinnen und Besitzer, machen, ja, im Umgang mit der Heilung und der Behandlung?
Ja, ein sehr wichtiger Punkt, der uns auch an anderer Stelle, wenn es um ganz andere Phänomene geht, immer wieder als Chirurgen und Tierärztin, Tierärztin einen Strich durch die Rechnung macht, ist das nicht angemessene Umsetzen der Nachsorge. Wir haben die Möglichkeit, das in schriftlicher Form bereitzustellen, was wir uns dort vorstellen. Das ist in der Praxis vielfach nicht abzuverlangen vom Praktiker, der herumfährt. Aber es ist ein entscheidender Punkt, dass man sich dann auch an die Maßgaben hält. Wir wissen alle als Pferdehalter, Pferdefreunde, dass es manchmal sehr viel Geduld abverlangt. Also die Geduld kann man hier sicherlich nicht nehmen. Und ich denke, ein entscheidender Hinweis ist, dass man an dem Punkt, wo man die Geduld verliert, dann die Rückkopplung mit dem ursprünglich behandelnden Tierarzt noch einmal sucht, um dann eine Lösung zu finden. Denn es gibt natürlich diese heiklen Themen, dass das Pferd nach einer anfänglichen gewissen Dämpfung, auch nach einer Boxenruhe, dann doch Morgenluft wittert und dann können auch gefährliche Situationen entstehen. Das ist unbenommen, aber auch dort gibt es natürlich Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Also ich kann nur von unserer Seite sehr darauf pochen, zunehmend mehr auch Reha-Protokolle zur Verfügung zu stellen, dann den Wunsch zu äußern, weiterhin hochwertige Reha-Zentren zu kultivieren und dann eben auch seitens der Tiereigentümer, Tierbesitzerinnen, Tierbesitzer hier eine gute Rückkopplung, einen guten Kontakt zu halten.
Sie hatten vorhin das Dreigespann Tierärzte, Patientenbesitzer, Physiotherapeuten erwähnt. Welche Rolle spielt denn der Schmied? Können die auch unterstützen oder?
Jetzt wird es schon eine Quadriga, aber auch die wollen wir natürlich gerne hier mit einbinden. Ja, der Hufbeschlagschmied und auch andere hufbearbeitende Berufe spielen eine ungemein große Rolle. Und auch hier gilt eben die wichtigste Faustregel, eine gute, klare Kommunikation, nicht übereinander, sondern am besten miteinander. Die Zeit ist gut investiert, denn wir haben eben darüber gesprochen, dass ja, der Hufbeschlag, die Hufzubereitung, insbesondere auch der orthopädische Hufbeschlag beim Fesselträger, bei den Erkrankungen des Fesselträgers eine große Rolle spielt. Und hier vielleicht der Appell auch, hier auch auf Konsistenz zu achten, dass man den Hufbeschlagschmied seines Vertrauens dann nicht verlässt, wenn sich nach 3 Wochen noch keine Heilung eingestellt hat, sondern hier im Gespann das ganze Problem eben durchsteht. Denn man muss völlig klar sagen, jeder Hufschmied hat vielleicht ein bisschen eine andere Handschrift und wenn man dann eben immer wieder alle 6 Wochen wechselt, dann ist das auch keine glückliche Lösung.
Und bevor wir dann abschließend gemeinsam einen Blick in die Zukunft wagen, welche neuen Behandlungsmethoden es gibt, was noch wichtig ist, jetzt die Frage, bedeutet Fesselträgerschaden automatisch Unreitbarkeit, das Ende der Karriere des Sportpferdes zum Beispiel?
Auch hier ist eine differenzierte Antwort natürlich erforderlich, aber ich möchte die Erwartungen ein bisschen dennoch von Beginn an dämpfen. Wir haben dazu einige Zahlen und natürlich wieder die besten und saubersten Zahlen vom Vollblut-Rennpferd. Und da wissen wir, dass insbesondere die Pferde, die schon früh auffielen, mit so ganz dezenten Veränderungen, meistens am Ende noch einen richtig kräftigen, manifesten Fesselträgerschaden entwickeln. Und wir wissen auch, dass die meisten Pferde letztlich über einige Umwege und vielleicht auch eine zeitweise Rückkehr in den Sport dann am Ende eben nicht mehr als Rennpferd nutzbar sind. Wie sieht das nun aus für unsere häufig anzutreffenden mitteleuropäischen Warmblutpferde, Deutschland und in den Nachbarländern? Da muss man tatsächlich sagen, dass häufig nur ein Viertel der Pferde nachhaltig wieder nutzbar ist im Sport. Das sind natürlich Daten, die jetzt die Art und Weise der Behandlung ein bisschen ausklammern. Es gibt an der Stelle natürlich Hoffnung, das etwas zu verbessern. Aber das sind so ein paar Zahlen, die Ihnen zeigen, dass es eben ernst ist, wenn das Kind einmal im Brunnen ist.
Genau, aber vielleicht können wir da ergänzen, das ist ernst. Die wissenschaftlichen Arbeiten basieren natürlich häufig auf Untersuchungen der Vergangenheit. Und was gerade angesprochen worden ist, frühzeitige Diagnostik, ausführliche Diagnostik, um das Problem genau adressieren zu können und dann ein angemessenes Management, eventuell auch mit Rückzug aus der starken Belastung, also moderateres Training, moderatere Belastung, dann ist das eben kein zwingendes Urteil zur Unreitbarkeit. Man kann nicht per se sagen, das wird schwer, es ist herausfordernd und wenn es gut gemanagt wird, dann ist das sicherlich nicht das Urteil Unreitbarkeit. Wenn wir es so vielleicht zusammenfassen können, dann hat es einen etwas positiveren Aspekt als unsere wissenschaftlichen Untersuchungen.
Und ich finde, wir können auch noch einen Blick in die Zukunft wagen. Vielleicht liegt ja da noch ein Fünkchen mehr Hoffnung bei der Heilung. Was tut sich auf dem Markt, jetzt mal lapidar gefragt?
Ja, es tut sich an dieser Stelle in der Tat immer wieder etwas, um einige Beispiele zu nennen. Die genannten Stammzellen sind ja beladen mit kleinen Bläschen, die nennt man Vesikel. Und da sind ganz tolle Botenstoffe und Wachstumsfaktoren drin enthalten. Und inzwischen wissen wir, dass wir die genau brauchen und gar nicht zwingend unbedingt die gesamte Zelle. Das heißt, es gibt erste Ansätze, eben diese kleinen Bläschen zu extrahieren, die herauszulösen und dann ganz gezielt an Ort und Stelle zu verabreichen. Das ist also sicherlich eine sehr zukunftsweisende Technik. Oder diesen Zellen vorher im Labor zu sagen, wofür sie eigentlich da sein sollen, denn die können ja auch noch andere Gewebe regenerieren, wie Knochen und Knorpel, dass man ihnen vorher wirklich sagt, wo sie ihre Heimat haben sollen. Und man kann das natürlich auch, das sind jetzt ja biologische Ansätze, man kann natürlich auch mit Hilfe der Gentherapie bestimmte Wachstumsfaktoren und Botenstoffe, die in diesen kleinen Vesikeln enthalten sind, künstlich erzeugen. Aber da muss man sicherlich sagen, wir wollen ja nicht nur mit dem Dirigenten und Posaunisten hier die Sehnenheilung veranstalten, sondern wir brauchen das ganze Orchester der Heilung. Und da sind wir noch nicht genial genug, das so perfekt zusammenzustellen wie die Natur. Deshalb favorisiere ich persönlich, dass wir uns weiter wissenschaftlich bewegen in dem Bereich der Stammzelltherapie und all ihrer Abkömmlinge und der blutbasierten Produkte.
Professor Feige, Professor Gebore, ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke, für die Informationen zu diesem doch sehr bewegenden Thema für uns Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzer. Herzlichen Dank.
Ja, an der Stelle geht mein Dank an Sie dafür, dass Sie das hier organisiert haben, das erste Mal vor Publikum. Wir schauen, wie wir das in Zukunft weitermachen. Vielen Dank Ihnen und unseren Zuhörern natürlich.
Das wären fast fremde Federn, denn wir haben uns zu bedanken bei dem Team der Passion Pferd für die tolle Organisation, dass das alles klappt, dass wir hier heute unseren Podcast als, für uns, Weltpremiere, das erste Mal live vor Publikum aufführen konnten. Vielen Dank an Sie im Publikum für Ihr Interesse. Ich sehe sehr gebannte, konzentrierte Blicke und bin sicher, da gibt es auch im Nachgang eventuell noch einige Fragen zu dem Thema. Unser Podcast erscheint in etwa einer Woche auf unserem Kanal. Alle, die hier im Saal sind, sehen den Kanal im Hintergrund über den QR-Code und ansonsten einfach suchen Pferdemedizin heute abrufbar auf allen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast@gpm-vet.de. Also podcast@gpm-vet.de.